Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. »Worüber redet ihr miteinander auf eurem Weg?«, fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: »Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?« »Was ist denn geschehen?«, fragte Jesus. Sie erwiderten: »Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Außerdem ist heute schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht, als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn sahen sie nicht. Das sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Messias denn nicht alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib doch bei uns«, baten sie. »Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende.« Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Was uns Menschen die Augen öffnet oder Eye-Opener, wie man das heute normalerweise sagt oder ausdrückt. Was uns Menschen die Augen öffnet. In dieser Geschichte von den beiden Emmaus-Jüngern geht es um viele, viele Einzelheiten und man kann ganz, ganz viel aus dieser Geschichte herausholen. Ich möchte mich hauptsächlich auf einen Punkt beziehen, der mir interessant zu sein scheint und auch vielleicht wichtig für uns zu sein scheint. Wenn ich einmal da anfange, wie die Situation war, die Jünger, wie weit diese beiden von Anfang an dabei waren, wissen wir nicht, aber sie sind längere Zeit mit dabei gewesen, sodass sie auch an diesem Sonntag nach der Kreuzigung mit den anderen Jüngern zusammengesessen haben. So lange sind sie da geblieben und dann haben sie sich auf den Weg gemacht wieder in ihren normalen Alltag zurück. Sie hatten einen riesengroßen Vorteil, nicht nur die 12, sondern all die anderen, die so mit ihnen da unterwegs waren und mit ihnen den Weg gegangen sind. Und sie haben einfach erlebt, was es bedeutet, mit Jesus auf dem Weg zu sein. Wenn ich mir das vorstelle, zu erleben, wie Jesus mit den Menschen redet, wie die Leute in Massen hinter ihm herlaufen, wie er Kranke heilt, Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, neuen Mut gibt und neue Hoffnung schenkt, wie er Menschen, die keine Zukunft hat, einfach wieder auf die Beine stellt und ihnen den Weg zeigt, wie es für sie weitergeht. Das alles so mitzuerleben, das muss faszinierend gewesen sein. Und vielleicht waren sie auch bei den 72, die Jesus in die Gegend geschickt hatte, jeweils zu zweit und ihnen gesagt hat, dass auch sie losgehen sollen, die Kranken heilen, die Dämonen austreiben, dass sie den Menschen helfen sollen und das erlebt haben, wie das, was Jesus ihnen aufgetragen hat, wirklich geht. Obwohl sie nicht wissen wie, aber es geht. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Und ich weiß nicht, wie sie mit dieser ganzen Situation klargekommen sind. Sie haben erlebt, dass ihr Leben weitergeht. Es ging wieder in das Normale hinein. Aber sie waren mit Jesus unterwegs. Und jetzt, nachdem Jesus gestorben war, all das Schlimme am Kreuz erleben musste, geht man nach Hause, weil es das war. Es war eine schöne Zeit. Aber es hat sie nicht grundlegend verändert. Denn das Leben aus der Vergangenheit heraus geht nicht. Wir können nicht in der Vergangenheit leben und aus der Vergangenheit heraus unsere Kraft für unseren Alltag beziehen. Das reicht nicht. Wir können noch so viel mit ihm erlebt haben, das reicht nicht. Wenn ich in die Geschichte Israels zurückgehe, wenn ich mir das vorstelle, was das für die Israeliten, die damals in Ägypten in der Sklaverei waren, bedeutet haben muss, diese ganzen Plagen zu erleben. Zu erleben, wie Gott dann am Ende als 10. Plage die Erstgeburt, also den jeweils ersten Sohn, sowohl bei Menschen als auch bei Tieren, in einer Nacht tötet. Wenn ich das mir vorstelle, was das bedeutete, dass man sie gejagt hat. Also vorher wollten sie gehen und dann mussten sie gehen. Und damit sie auch wirklich gingen, hat man sie mit Gold und Silber zugeworfen, nur damit sie abhauen. Dann kommen sie zum Roten Meer und glauben, jetzt ist alles vorbei. Und was macht Gott? Er teilt das. Er lässt sie trockenen Fußes durchgehen. Und als die Soldaten von den Ägyptern hinter ihnen herkommen und ebenfalls in diesem Bett des Roten Meeres sind und während sie am Ufer angekommen sind, lässt Gott das Wasser wieder zurückkommen und alle Soldaten der Ägypter ertrinken. Und viele andere Wunder, die sie in der Wüste noch erlebt haben, und trotzdem können wir gerade bei dieser Wüstenwanderung sehen, wie lange die Erinnerung an das, was sie erlebt haben, wirklich hielt. Nur ganz kurz. Als Mose zu lange auf dem Berg oben war, hat man sich einen Götzen aufgebaut, das Gold, was man geschenkt bekommen hatte, benutzt, um daraus ein goldenes Kalb zu gießen. Und so weiter und so weiter. Das, was man erlebt hat in der Vergangenheit, reicht nicht aus für unser Leben in der Gegenwart. Das ist eine wichtige Sache, die wir aus der Geschichte Israels sehr deutlich erleben können und die aber auch für uns, obwohl wir als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die den Heiligen Geist haben und damit auch die Verbindung zu Gott da haben, auch für uns ist das nicht einfach so sicher, dass das, was in der Vergangenheit war, auch unsere Zukunft entsprechend prägt. Als die beiden Männer unterwegs waren nach Hause, kommt jemand mit dazu, es wird gar nicht erklärt, wie das war, ob der schneller gelaufen ist als sie oder langsamer und sie den eingeholt haben, keine Ahnung, auf jeden Fall, irgendwann ist Jesus bei den beiden, hört ihnen zu und fragt sie, was habt ihr denn gehört? worüber redet ihr hier? Ihr seid so aufgeregt, ihr seid so aufgebracht, ihr seid so voll und ganz mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt. Worum geht's denn eigentlich? Und sie sind natürlich völlig perplex. Das merkt man an der Antwort, dass sie dann sagen, kann das sein, dass du der Einzige bist, der hier im Raum Jerusalem unterwegs ist, der nicht mitgekriegt hat, was hier passiert ist? Also für diese beiden war das klar, egal ob man jetzt für diesen Jesus war oder gegen diesen Jesus war, irgendwie musste man das mitgekriegt haben. Das musste man erlebt haben, was da passiert ist. Man musste das doch gesehen haben, wie es weiterging in ihrem Leben, wie diese ganze Geschichte gelaufen ist, wie man diesen Jesus letztendlich gekreuzigt hat, wie er am Kreuz gestorben ist und dann begraben wurde. Das muss man doch mitgekriegt haben. Und man hat ihm sogar noch erzählt, worauf sie ihre Hoffnung gebaut hatten. Sie haben gerechnet damit, dass Jesus derjenige ist, der sie von den Römern befreien wird, der eine Zukunft für Israel wieder aufbauen wird, der ihnen helfen wird, dass es wieder weitergeht. Aber nichts. Und dann haben sie ihm erzählt, und dann passiert das Verrückteste. Heute Morgen sind ein paar Frauen schon vor Sonnenaufgang zum Grab unterwegs gewesen. Sie sind zurückgekommen und haben erzählt, der ist nicht mehr da. Der Leichnam liegt nicht mehr da. Und dann sind auch noch Engel gekommen und haben ihnen erzählt, dass Jesus auferstanden ist. Natürlich haben andere das dann gleich überprüft. Der Petrus und der Johannes waren das ja. So können wir es aus den anderen Evangelien lesen, die zum Grab gelaufen sind und gerannt sind im wahrsten Sinne des Wortes, um zu wissen, was los war. Und gesehen haben, das Grab ist leer. Es ist offen und es ist leer. Die Tücher, mit denen man den Leichnam eingewickelt hatte, die liegen da. Wie das funktioniert, ist ganz schwierig. Aber egal. Sie haben erlebt, das Grab ist leer. Und was macht es mit den beiden? Nichts. Es hat sie nicht verändert. Sie sind trotzdem nach Hause gegangen. Weil ihre Hoffnung mit ihren Vorstellungen, ihren Erwartungen gestorben ist. Und dann geht Jesus her, obwohl sie ihn nicht erkennen, warum auch immer, aber das passiert ja öfters in dieser Zeit, und erklärt ihnen, wie das in der Bibel, in der für sie vorhandenen Bibel, also dem Alten Testament, erklärt worden ist, warum der Messias kommt, wie er kommen wird, welche Aufgaben er haben wird, was er tun wird und dass er sterben wird. Und erklärt ihnen das Ganze, mit Sicherheit nicht zum ersten Mal. Aber diesmal hören sie anders. Und es ist für Jesus wichtig, dass die Jünger, seine Nachfolger, wirklich den Rahmen kennen. Weil, das ist einfach auch unsere Situation heute, wenn ich nur wenig über den Glauben weiß, gerate ich leicht in irgendwelche extreme Situationen hinein. Deswegen ist es gut, die Bibel zu kennen, zu wissen, was steht da eigentlich alles drin, wie gehört das Ganze zusammen, damit man nicht von einzelnen Aussagen, wer weiß was aufbaut, und sich damit in Schwierigkeiten bringt. Jesus möchte, dass diese Jünger wissen, worum es geht. Er möchte, dass sie erkennen, was er für sie vorbereitet hat. Er möchte, dass sie erkennen, was sie brauchen auf ihrem Weg mit ihm. Und das auch für die Zukunft können müssen. Und irgendwann sind diese 10 Kilometer Weg, den der Weg so ungefähr ausmacht, zu Ende. Man kommt in Emmaus an und Jesus stellt sich so, als wollte er weitergehen. Das finde ich interessant, steht im Text drin. Er stellt sich so, als ob er weitergehen wollte. Und dann wird er natürlich eingeladen, wie das so üblich ist und wie das so richtig ist, auch für die damalige Kultur klar war. Und man nimmt den Jesus mit nach Hause, man deckt den Tisch und setzt sich hin und dann macht Jesus das, was er gewohnt ist, was die Jünger kannten, was aber völlig unmöglich war. Er nimmt dem Hausherrn das Recht weg, für das Essen zu beten. Er greift sich das Brot, wahrscheinlich ein Fladenbrot, so stelle ich es mir wenigstens vor, hält es hin, so wie das die Juden damals gemacht haben, wie das auch Jesus damals gemacht hat. Und dankt Gott dafür, dass er das Getreide hat wachsen lassen, dass es gemahlen werden konnte, dass man es backen konnte, dass man es essen kann, dass man es genießen kann. Und gibt Gott den Dank für all das. Und dann bricht er dieses Brot und reicht es an die anderen weiter und sie essen gemeinsam davon. Und in dem Moment kommt die Erinnerung zurück. In dem Moment, wie es hier steht, passiert der Eye-Opener. Gehen ihnen die Augen auf und sie verstehen plötzlich, das ist Jesus. Sie haben zwar mit Sicherheit nicht verstanden, warum sie das jetzt erst erkennen, aber in dem Moment wissen sie, das ist Jesus. Niemand selbst. Da, wo wir mit ihm in unserem Alltag unterwegs sind, und das ist der Punkt, um den es mir heute geht, da, wo wir mit ihm in unserem Alltag unterwegs sind und ihn in unserem Alltag erkennen, verändert das unser Leben stärker, als wenn wir, ich sage das jetzt mal zum Nachteil von mir an der Stelle, als wenn wir im Gottesdienst sitzen. Der Gottesdienst hilft, damit man dran denkt, und es ist wichtig und es gehört dazu für den Rahmen. Aber da, wo ich Jesus in meinem Alltag erlebe, geschieht Veränderung. Geschieht das, was uns prägt. Geschieht das, was uns weiterbringt. Was uns dazu führt, dass wir den Mut haben, auch Schritte zu gehen, die wir sonst nicht gehen würden. Ich habe das so oft erlebt, habe zum Beispiel in den früheren Jahren, bin ich oft bei diesen Willow Creek Konferenzen gewesen, und das waren so richtige Highlights für mein Leben. Das Miteinander in einer großen Zahl, so mit 10, 12, 14.000 Leuten, zusammen in einer Halle, miteinander Gott zu loben, Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben, miteinander wirklich hervorragende Vorträge zu hören, zu erkennen, wo man Sachen ändern kann und wie man die Sachen ändern kann. Das hat mich so richtig aufgebaut, und dann kamen wir nach Hause, und die ersten Male, wo ich da war, war ich auch noch alleine da gewesen, da hat es gar nichts gebracht. Dann waren wir in der Gruppe da, dann haben wir uns hinterher in der Gruppe getroffen und versucht, das, was wir gehört haben, umzusetzen. Aber ich merkte, das Eigentliche, auch wenn das ein Anstoß war, der wichtig für uns war, passiert nicht da. Sondern das Eigentliche passiert da, wo ich in meinem Alltag lebe. Wenn ich da anfange, das, was mir wichtig geworden ist, umzusetzen, dann verändert sich mein Denken. Das, was damals für Bill Hybels ja immer so wichtig war, der einfach von seinem ganzen Wesen her Evangelist war, zu sagen, ich nutze einfach jede Gelegenheit, egal ob ich im Flugzeug neben jemand sitze, den ich nicht kenne, ob ich im Fitnessstudio mit jemandem trainiere, den ich nicht kenne, oder was auch immer, ich rede mit den Leuten. Und es kommt das Gespräch immer irgendwann auf Jesus, das geht gar nicht anders. Und ich habe gedacht, okay, schön und gut, du bist Evangelist, ich habe gelernt, Evangelisten sind nur 10% der Christen, ich gehöre nicht dazu. Und erst als ich gemerkt habe, wenn ich zum Beispiel damals im Fitnessstudio war und mit den Leuten geredet habe, es geht meine Angst verloren. Aber erst dann, wenn ich es tue, nicht vorher, ärgerlicherweise. Es wäre immer schön, wenn wir das vorher schon hätten. Aber ich habe gemerkt, das funktioniert erst dann, wenn ich mit den Leuten rede, wenn ich sie kennenlerne. Wenn ich mit ihnen im Gespräch bin, dann kann ich auch mit ihnen über Jesus reden. Kein Problem. Und in Schwerte damals in dem Fitnessstudio war das ja sowieso schlimm bei mir, weil ich oft nicht viel zum Trainieren kam, weil die Leute mich kannten und wussten, wer ich war und dann auch gefragt haben. Gefragt haben nach allen möglichen Sachen, die für sie wichtig waren, wo ich gedacht habe, okay, hättet ihr auch jemand anderes fragen können. Aber egal. Da, wo man sich daran gewöhnt und die Leute mitkriegen, der redet mit uns. Das ist nicht einer von denen, die stur heil trainieren, möglichst noch die Stopfen in den Ohren haben und damit deutlich machen, der will mit mir gar nichts zu tun haben, sondern da ist jemand, der offen ist, funktioniert das. Ich habe das sehr bedauert, dass ich diese Zeit nicht fortsetzen konnte, weil überall, danach, wo ich danach gewesen bin, hatte ich nicht die Möglichkeiten so in der Form, wie das damals in Schwerte war. Aber erst im Alltag, da wo ich bin, wo ich lebe, wenn ich da das umsetze, was mir mein Glaube deutlich macht, was mir Jesus durch den Geist deutlich macht. Erst da verändert sich mein Leben. Nicht im Hören, nicht da, wo ich das mitkriege, sondern da, wo ich es tue. Wenn ich die Situation jetzt in Pakistan oder in diesen anderen Ländern, für die wir im Laufe der Zeit auch gebetet haben, wenn ich mir das ansehe, dann muss ich einfach sagen, so wie wir hier sind, wie wir geprägt sind, was wir gewohnt sind, würde keiner von uns das ertragen. Wir würden wahrscheinlich so durchdrehen in unserem Kopf und so verrückt werden, dass wir alleine deswegen schon nichts mehr sagen könnten. Aber die Leute, die dort zum Glauben kommen, obwohl sie das wissen, die haben einen anderen Glauben, weil sie das in ihrem Alltag erleben. Und dass es in diesen Ländern die Situation gibt, dass Menschen zum Glauben kommen, kann man sich kaum vorstellen. Aber es passiert. In Pakistan nicht so viel. In Iran war es zumindest bis zu diesem Angriff sehr viel mehr und sehr viel stärker. Aber es sind viele andere Länder, wo es einfach, wo man sich das nicht vorstellen kann. Wie kann es sein, dass da Menschen zum Glauben kommen? Wie kann das sein? Obwohl die wissen, wahrscheinlich kostet es mich den Kopf, wenn ich mich für diesen Jesus entscheide. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit alt werde, die existiert nicht. Die ist einfach nicht da. Und trotzdem tun sie das. Und hier, wo die Leute keine Nachteile dadurch hätten, sondern eher sogar Vorteile, weil sie Menschen an die Seite kriegen, die mit ihnen den Weg gehen, weil sie jemanden haben, mit dem sie reden können und das ja etwas ist, was in unserer Gesellschaft schon insgesamt fehlt. Hier, wo die Leute sogar nach rein äußerlich gesehen Vorteile hätten, entscheiden die sich nicht. Weil sie gar nicht wissen, wofür sie Jesus brauchen. Da weiß man es. Und das ist dieser Unterschied. Und deswegen sage ich das. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist wichtig, dass wir weitergeben, was wir über Jesus wissen. Aber da, wo wir in unserem Alltag Jesus erkennen, wo wir erkennen, was er tut, da, wo wir sind, da, wo wir leben, da, wo wir mit den Menschen zusammen sind, die uns umgeben, ob das in der Familie ist, auf der Arbeit ist, ob das beim Einkaufen oder sonst irgendwo ist. Erst da merken wir, wie Gott uns gebraucht. Und wenn wir in dieser Situation auch dem Auferstandenen begegnen, vielleicht nicht so sichtbar, wie das jetzt bei den beiden Emmaus-Jüngern der Fall war, aber manchmal wissen wir nicht einmal das, was heute schon mal passiert. Aber das Entscheidende ist, da wo wir Jesus in unserem Alltag die Möglichkeit geben zu reden, zuhören und lernen, da verändert sich das Leben. Es geht um die Praxis, nicht nur um die Theorie. In Theorie sind viele Leute gut. In der Praxis kommt es aber drauf an. Da, wo ich lebe, da, wo ich handle, da, wo ich in einer Art und Weise handle, die auch die Menschen anspricht, die sie ernst nimmt, die deutlich macht, dass wir für sie sind, passieren Wunder. Dass Menschen, die bis dahin völlig es hat sie überhaupt nicht interessiert, dass es andere gibt, die Christen sind. Aber da, wo ich mit Jesus in diese Situation hineingehe, taucht plötzlich das Interesse auf und ich weiß manchmal nicht mal warum. Und das ist das, was ich mir für uns wünsche und für die Menschen, die um uns herum leben. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass du ein guter Gott bist, ein Gott, der uns liebt, der uns führt und leitet, der uns zur Seite steht, der uns die Kraft gibt in unserem Alltag, der uns Fähigkeiten gibt, die wir selber gar nicht entdeckt haben oder kannten, einfach da, weil wir mit dir unseren Alltag leben. Hilf uns dabei. Schenk uns wirklich den Mut und die offenen Augen zu sehen, dass du uns niemals alleine lässt, auch wenn wir dich nicht buchstäblich sehen können, bist du mit dabei. Und ich bitte dich darum, dass du uns gebrauchst in dieser Zeit, bei den Menschen, mit denen wir zu tun haben, etwas von dem weiterzugeben, was wir mit dir erleben, damit sie neugierig werden, damit sie dir begegnen und du auch ihnen, den Weg zu dir zeigen kannst, sie retten kannst, ihnen vergeben kannst und ihnen neue Hoffnung schenkst. Danke dafür, dass du ein guter Gott bist, auf den wir auch heute noch bauen können, mit dem wir auch heute noch unseren Weg gehen können. Und so legen wir auch diesen Tag in deine Hand und die Woche, die vor uns liegt, und bitten dich darum, dass du uns führst und leitest und uns in den entsprechenden Situationen noch daran erinnerst, was du uns schon gesagt hast. Danke dafür. Amen.